NDR Kultur. À la carte.
Heute mit Annemarie Stoltenberg und im Studio freue ich mich, dass Kirsten Nehberg bei mir ist. Sie ist Schauspielerin und eingeladen haben wir sie, weil sie ein Buch geschrieben hat über ihren Vater, Rüdiger Nehberg. Das Buch hat den schönen Titel Glaub immer an das Unmögliche. Und wenn man ihr Buch gelesen hat, Kirsten Nehberg, dann weiß man, warum er diesen Satz immer gesagt hat und warum der Ihnen so viel bedeutet. Sie sind bekannt aus zahlreichen Serien, Adelheid und ihre Mörder, Fall für zwei, bei Bella Block haben Sie mitgespielt oder Notruf Hafenkante. Welches ist so die, wo Sie am liebsten sagen, ja, da war ich auch dabei?
Das sind Filme, die noch ein bisschen eine andere Schwerkraft haben, wie zum Beispiel Hasenjagd. Da geht es in Österreich um etwas, was während des Zweiten Weltkrieges passiert ist, das hat dann eine andere Bedeutung, ne?
Und dann haben Sie eine großartige Dokumentation gemacht, wo Sie Ihrem Vater, glaube ich, am allernächsten gerückt sind. Ein Film über Tatanka Nara und die Toten im Dschungel. Darüber und vieles mehr werden wir sprechen in dieser Sendung. Glaub immer an das Unmögliche. Fing das früh an, dieses Unmögliche, diese Kindheit, die anders war als die Kindheiten anderer?
Also erstmal habe ich persönlich das ja nicht so empfunden, dass meine Kindheit anders war. Es klingt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich.
Die Kinder haben ja keine Vergleichsmöglichkeit.
Ja, genau. Und dann war ja auch so, die Freunde von meinem Vater waren ja auch oft Menschen, die etwas Ähnliches gemacht haben, wie zum Beispiel Klaus Dehner, der dann später Globetrotter gegründet hat. Die waren zusammen, sind zusammen durch die Danakil-Wüste gegangen. Und somit haben wir wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht mit der Familie Dehnert. Und demzufolge war das, ja, wann haben unsere Väter genau dasselbe gemacht, ne? Abenteurer halt, so ein bisschen.
Im Buch beschreiben Sie, dass Sie als Kind in einem Zimmer nachts aufgewacht sind, in dem Spinnen waren. Oder auch eine Python in der Wohnung.
Ja, genau. Also das kam bei uns schon mal vor, weil mein Vater hatte einen Schlangenraum. Der war genau neben meinem Kinderzimmer. Das fing an, dass er, also seit ich am Leben bin, erstmal so, ich glaube, das waren so 6 Terrarien hatte oder 8, mit Giftschlangen drin. So, damit fing es an. Später hat er dann den Raum umgestaltet in eine Art Dschungel. Also mit Torf und Baumstämmen und einem Wasserfall, also einem Wasserfällchen, einem kleinen Wasserfall. Natürlich so eine Art Teich. Und dann hat er umgestellt auf Würgeschlangen, die da also frei rumliefen. Und da wir am Anfang die Tür noch nicht so verschlossen hatten, also wir hatten früher so eine ältere Tür, die unten noch diesen Spalt hat, wo man gegebenenfalls auch was durchschieben konnte, ne? Und da sind die einfach durchgekommen, weil die sich platt machen wie ein Spiegelei oder wie eine Briefmarke. Also die kommen einfach da unter durch. Später hat mein Vater dann eine Leiste vor die Tür gelegt oder geklebt. Das hat aber immer noch nicht gereicht. Die sind da immer noch durchgekommen. Jetzt nicht jede Woche, aber häufig genug. Und dann irgendwann war es so, dass er die Tür wirklich, also dass er eine neue Tür eingebaut hat, die wirklich so art luftdicht verschlossen hat, ne? Klar, mein Vater hat immer gesagt, vom Schwanz her abwickeln, ne? Das muss man. Aber die sind ja teils so kräftig, das schafft eine Person gar nicht. Da braucht man 2. Das ist ja nur Muskulatur pur. Aber wir haben Glück gehabt. Soweit ich weiß, ist da auch nie was passiert weiter, ne?
Außer Sie haben Ihre wirklich besondere Kindheit heil und glücklich überstanden. Und über Sie und Ihren Vater wollen wir weiter sprechen. Hat er Ihnen manchmal auch vorgelesen?
Vorgelesen? Weniger, er hat selber erzählt.
Also selber erzählt, noch schöner. Ja. Sie haben sich gewünscht für unsere Sendung den Anfang aus Peter und der Wolf von Sergei Prokofjew und gelesen wird das hier von Loriot, der Vogel und die Ente.
Eines Morgens, als der Großvater und die dicke Ente noch schliefen, öffnete Peter heimlich die Gartentür und ging hinaus auf die große, weite Wiese.
Thank you.
Auf dem hohen Baum vor der Gartenmauer saß Peters Freund, ein kleiner Vogel. Der lächelte und sagte: Hörst du, wie still es ist?
Zu Gast bei NDR Kultur à la carte ist heute Kirsten Nehberg, Schauspielerin, bekannt aus zahlreichen Filmen, in denen sie mitgewirkt hat. Und hier heute sprechen wir über Kirsten Nehberg als Tochter von Rüdiger Nehberg. Anlass dafür ist das Buch, das sie geschrieben haben, Du musst immer an das Unmögliche glauben. Ich finde das ganz bezaubernd, wenn ein Vater so etwas zu seiner Tochter sagt. Da liegt natürlich auch Liebe und Respekt und Aufmunterung und Anerkennung in dieser Formulierung schon. Und Sie sind bestimmt häufig gebeten worden, das mal aufzuschreiben, wie das für Sie war, Tochter des Abenteurers zu sein.
Ja, also es kam vor, dass ich im Laufe, also ich bin ja jetzt 60 bald, dass ich im Laufe der Jahre schon mal gefragt wurde, ob ich das nicht aufschreiben möchte. Wie ist das so, als Tochter von Rüdiger Nehberg aufzuwachsen? Es war aber einmal so, dass, also früher das für mich gar nicht in Frage kam. Ich glaube, ein Grund ist natürlich, dass die Zeit dafür noch nicht reif war. Aber ich glaube, so psychologisch ist ein Grund, dass ich als Kind schon öfter angefeindet wurde diesbezüglich. Und zwar lag das daran damals noch, dass er ja früher als Würmerfresser bekannt wurde. Und demzufolge, glaube ich, so ein bisschen einfach ja polarisiert hat, so die Leute, die das cool fanden und die Leute, die das nicht cool fanden. Und geäußert haben sich natürlich dann auch, was mir in Erinnerung geblieben ist, so Menschen, die ich überhaupt nicht kannte, die mich dann gleich so angegangen sind, ne? Und da gab es halt viele Situationen, auch eben bis hin, dass ich bespuckt wurde. Und also die Spucke, das war so das Massivste, was ich halt auch wirklich sehr unangenehm fand, was ich auch Jahrzehnte irgendwie noch im Gesicht gespürt habe. Ne? Und ich glaube, vor 2 Jahren, als wir Tatanka Nara und die Toten im Dschungel gedreht haben in Brasilien, da habe ich vorher eine Entscheidung getroffen, dass es jetzt an der Zeit ist, dass ich auch mit dem Namen nach außen treten kann mehr. Vorher war es so, wenn ich jetzt irgendwo angerufen habe und weiß ich nicht, habe immer nicht meinen Namen gesagt. Ich habe den immer so, habe einen anderen Namen dann genommen. Weil es mir einfach, weil ich immer noch so in Verbindung hatte, es kommt eine Reaktion. Obwohl ja dann später mein Vater sich für Menschenrechte eingesetzt hat. Und dann hat sich die Resonanz auch von meinem Umfeld verändert. Ne? Also ich rede jetzt gar nicht von Klassenkameraden, die waren alle toll. Die kannten das ja auch alles. Aber jetzt von Fremden, also ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe die Fahrprüfung gemacht, Führerschein. Und dann saß der Prüfer da und meinte, Herr Kirsten Nehberg, verwandt mit Rüdiger Nehberg. Und dann meinte ich nur so, ja, weiß ich nicht. Also wie finden Sie das denn, was er macht? Ne? Und dann meint er so, ich finde das ganz gut. Meine ich, ja, ich bin die Tochter. Aber es hätte auch sein können, dass er sagt, ja, Spinner, das habe ich halt oft gehört, dieses Jahr, dieser Spinner und der, naja, was man denn so sagt. Ne?
Ich glaube schon, dass er bei aller Robustheit und Kühnheit, die er ausgestrahlt hat, auch empfindlich war. Mir hatte er in einem Gespräch mal gesagt, er hätte das mit den Würmern und den Insekten essen nur gemacht, um auszuprobieren, ob er zur Not so überleben könnte, wenn er wirklich irgendwo überleben muss und keinen Zugang zu Nahrungsmitteln hat. Er wollte es einfach im Selbstversuch ausprobieren. Ich glaube, es ist ihm selber auch nahegegangen. Immer, wenn Menschen so etwas Besonderes tun, aus der Reihe tanzen, glauben andere, sie müssten da drauf klopfen, nicht? Das ist schwer auszuhalten.
Ja, gerade als Kind, ne, wo das ja in dem Moment nicht die eigene Entscheidung ist, hat das auf jeden Fall seinerzeit Spuren hinterlassen. Ich glaube, dass ich in den letzten 2 Jahren mich da auch sehr verändert habe, ins Positive, dass ich mehr zu mir stehe. Aber ich weiß, ich habe das halt auch mal gemacht, dass ich Maden gegessen habe und Würmer. Also einmal wollte mein Vater das. Jetzt nicht, der hat mich nicht gezwungen, aber er meinte, Kirsten, du musst in der Not klarkommen. Und das war immer sein Wunsch. Er hat gesagt, du musst alleine klarkommen. Und ich fand das jetzt auch nicht so schlimm mit den Maden und Würmern, nur dass ich es natürlich heute auf keinen Fall mehr machen würde, weil es keinen Sinn macht, es einfach so zu machen, weil das halt auch Wesen sind, ne? Und das steht mir natürlich gar nicht zu. Aber ich finde es trotzdem gut, weil was immer passieren würde, ich würde zumindest keine Zeit damit verbringen, dass ich denke, oh Hilfe, wie soll ich zurechtkommen? Also vielleicht würde ich nicht zurechtkommen, aber ich hätte keine Angst, dass ich gegebenenfalls nicht zurechtkäme.
Was für ein großes Geschenk.
Ja, das ist ein Geschenk.
Ihres Vaters für ihr Leben. Er hat ihnen auch noch andere Geschenke gemacht, habe ich beim Lesen gedacht. Mich hat sehr beeindruckt, diese lange Fahrradtour, die sie zu zweit gemacht haben. Das waren insgesamt 1000 Kilometer. Nun muss man das Wasser abrechnen, sind nach Schweden gereist. Und sie hatten ausdrücklich um diese Fahrradtour mit dem Vater gebeten, weil sie ein bestimmtes Ziel hatten. Warum wollten Sie nach Schweden?
Ich war oder bin auch, aber damals natürlich sehr massiver ABBA-Fan. Und ich bin über einen Freund meines Vaters dazu gekommen. Der hatte mir, ich war also erstmal als Kind, ich war ja immer alleine zu Hause. Meine Eltern haben gearbeitet. Und was macht man als Kind? Man hört Hörbücher, ne? Hörspiele. Hani und Nani und Pumuckl und was ich alles gehört habe. Und dann kam Besuch, Mejid Nassar, der in dem Buch auch erwähnt wird, der einfach grundsätzlich ein Freund der Familie war, aber auch auf mich aufgepasst hat öfter, gebabysittet hat und so weiter. Und der brachte mir eine Schallplatte mit, die war eingepackt. Und mein erster Gedanke war, oh toll, Pumuckl. Und dann machte ich das Geschenkpapier ab und dann war da Musik drin, aber Arrival. Und dann dachte ich so, oh, Musik. Aber natürlich wollte ich höflich bleiben. Ich mich also bedankt und dann meinte er so, Kirsten, die sind ganz toll. Und ich so, okay, ich habe da gar nicht reingehört. Und dann bin ich mit meinem Vater ja auch oft mit dem Auto mitgefahren, also wenn er zur Metro fuhr oder so. Und dann hörte er immer Radio und dann war oft natürlich Musik. Und dann jedes Mal, wenn da ein Song war, den ich gut fand und ich fragte, oh, der Song ist ja toll, von wem ist denn der? Und dann hat er immer gesagt, ABBA. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, ABBA, das ist ja toll, ich habe ja eine Platte von ABBA, die Arrival-Platte. Ja, und dann begann eine wirklich sehr große Leidenschaft und irgendwann reichte es dann nicht aus, die Musik zu hören, sondern ich wollte die persönlich treffen. Und der Grund war, dass ich als Kind einfach dachte, die können ja gar nicht real sein. Aber ich habe gedacht, die können ja gar nicht echt sein. Wenn die in der Disco auftreten, dann werden die, ich habe wirklich gedacht, die werden bestimmt so an so einer Marionette heruntergelassen. Dann treten die auf und dann werden sie wieder hochgelassen. Ja, und dann habe ich mir einen Plan überlegt, wie kriege ich meinen Vater dazu, dass der mit mir nach Schweden fährt. Und dann bin ich zu ihm, mein, ja, Vater, ich würde gern ABBA besuchen und nach Schweden fahren. Er, ja, okay, alles klar, wann hast du Sommerferien, machen wir. Ja, und dann haben wir das gemacht.
Dass er das geglaubt hat, also dass er sich auf ihre Wünsche so eingestellt hat und ihnen auch vermittelt hat, gar kein Problem, wir finden raus, wo die wohnen. Und dann klingeln wir da an der Tür und stehen wir da im Vorgarten. Und wie das dann sich gestaltet hat, diese Reise, auch zwischendurch dieses Gefühl, das ist viel zu lang und es regnet zu viel. Und
Geht bergauf.
Nur, bei solchen Touren geht es ja erfahrungsgemäß nur bergauf. Das haben sie ganz wunderbar lebendig beschrieben, so dass man das Gefühl hat, man ist dabei gewesen. Und er hat wirklich nicht aufgehört, sie zu unterstützen, obwohl das so wenig aussichtsreich schien. Dürfen wir hier verraten, ob das geklappt hat?
Ja, ja, das dürfen wir verraten. Und es war so, dass ich wirklich bei diesem Mal Björn Ulvaeus begegnen durfte. Und ich muss dazu sagen, dass ich ja natürlich davon ausging, mein Vater ist genauso begeistert. Der war ABBA-Fan. Also ganz klar. Nur war ihm das sehr, es war ihm einfach sehr unangenehm. Er wollte nicht mit rein. Er wollte nicht nerven und blieb dann draußen sitzen. Da war so eine Bank, bevor man in die Straße, damals Birkutstranden, hineinfuhr.
Allein wie Sie die Adresse rausgefunden haben, ist schon ein Abenteuer.
Ja, das war, da hat er mir, geholfen. Er hat gesagt, ich zeig dir jetzt mal, wie man das macht. Wie kriegt man denn eine Adresse raus? Und dann hat er gesagt, so jetzt frag mal, nehmen wir mal den leichtesten Weg. Wir hatten vorher eine Karte von Lidingö gekauft. Die wohnten seinerzeit alle auf Lidingö, was bei Stockholm liegt. Und dann hat er gesagt, jetzt gehst du mit deiner, ich war da 12, ne? Du gehst jetzt mit der Karte zum Taxifahrer und bittest ihn, dass er dich dahin fährt. Und dann hat der Taxifahrer meinte, bist du aber Fan? Ich so, ja. Und dann hat er meinte, ich trage dir das mal ein, wo die wohnen. Und er hat da ein bisschen wer wo wohnt, das hatte er ein bisschen verwechselt. Aber ja, dann bin ich hin, bin los.
Ihr Vater hatte schon eine Menge Tricks auf Lager, ne?
Ja, ja. Ja, und dann habe ich Björn die Karte gezeigt, als ich dann im Gespräch mit ihm war. Und das, glaube ich, fand er ein bisschen erstaunlich, dass da so die Adressen so markiert waren, ne? Ja. Aber für mich war es natürlich ein Geschenk und ich durfte aber dann hin und wieder in meinem Leben über den Weg laufen und habe wahnsinnig viele Erinnerungen an die ganze Zeit. Und man muss ja auch sehen, heute kann man die Sachen einfach downloaden und streamen. Damals war es ja so, wenn man eine Single haben wollte, man musste darauf sparen, dann musste man warten, es erschien ja gar nicht so oft eine Schallplatte und dann musste man da hin und hat dieses Exemplar gekauft und hat das so ganz vorsichtig, das Vinyl, ne, so ganz vorsichtig auf den Schallplattenteller gelegt und hat da so ehrfürchtig vorgesessen und den neuen Song gehört und dann am Ende immer eines Stücks, wenn das so auslief, dann war da ja immer noch so ein kleiner Twist drin. Musikalisch, dass die Frauen dann was anderes gesungen haben. Später habe ich dann erfahren, das ist natürlich Absicht, ne, dass man da so gebannt dann zuhört und so und immer was entdecken kann bei den Singles. Aber also ich freue mich, dass ich die Zeit erleben durfte, wo es nicht so leicht war, an die Songs ranzukommen.
Mit dem Vater nach Schweden, um der Aber-Leidenschaft der Tochter nachzukommen, gemeinsam. Ja, aber das war ja auch etwas, was sicherlich nicht nur Ihnen, sondern auch Ihrem Vater gefallen hat. Das hatte so was Mitreißendes, Energisches, Zuversichtliches auch.
Also die, meinen Sie jetzt mich zu begleiten?
Ja, dass er sich drauf eingelassen hat, auf dieses ABBA-Projekt.
Also da muss ich auch sagen, damals als Kind, ich dachte ja klar, weil der will die auch treffen und er findet das genauso aufregend und spannend. Ich wundere mich aus dem Grunde, im Nachgang habe ich mich gewundert, als ich älter war, weil es war so, wir waren ja schon, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir unterwegs waren. Wir waren halt schon eine Weile unterwegs. Dann ja auch in Stockholm und zurück. Und mein Vater hatte ja selber immer wahnsinnig viele Projekte am Laufen. Und der ist ja dann irgendwie so ausgeblockt in dem Moment, ne, wenn er jetzt nur mit seinem Kind zusammen ist. Und das rechne ich ihm hoch an, dass er das trotzdem gemacht hat. Ich meine, klar, der hatte sein Tagebuch dabei, hat immer geschrieben. Aber nichtsdestotrotz.
So er hat sich die Zeit genommen. Er hat die Chance wahrgenommen. Take a chance. If you change your mind, take a chance. I'm the first in line. Take a chance. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown. Honey, I'm still free. Take a chance on me.
Wir haben damals in der Schule, wir waren ja, es gab die Smokey-Fans und es gab die ABBA-Fans. Und dann haben wir drei Mädels, also mit zwei Freundinnen zusammen zu diesem Song einen Tanz aufgeführt. Und dann hat uns eine Freundin der Familie die Kostüme genäht. Also wir hatten dann so Kostüme wie ABBA, die war unter anderem Schneiderin. Und die Kostüme, ich habe das heute noch mit den Katzen drauf. Dann hatten wir eine rote, eine blaue, eine gelbe Katze, also so wie ABBA das damals auch hatte, ja.
Zu Gast bei NDR Kultur à la carte ist heute Kirsten Nehberg. Sie erinnern sich so detailfreudig und lebendig.
Ach, ist das
an ihre
so?
Kindheit.
Ach,
ja, okay. Und ich dachte, wie ist sie so in diese Feinheiten eingestiegen? Haben Sie Fotos angeguckt und sind dabei die Erinnerungen so präsent geworden? Oder wie sind Sie vorgegangen?
Also alles, was ABBA betrifft, das ist natürlich, hat sich eintätowiert in den Körper, weil das einfach es war so besonders für mich und so neu und frisch. Und auch die waren ja immer auch sehr freundlich, wenn ich denen begegnet bin. Die sind mir ja immer sehr freundlich entgegengekommen, also gar nicht genervt. Was andere Geschichten anbelangt, da habe ich dann natürlich Kontakt aufgesucht, auch noch zu den Menschen. Wie war das noch? Zum Beispiel mein Cousin Andreas, der hat ja von meinem Vater mal eine Schlange geschenkt bekommen. Und natürlich, da habe ich ihn auch noch mal gefragt, wie das genau war, weil ich ja auch in der Zeit, wo er bei sich zu Hause war, nicht dabei war, wo gewisse Dinge vorgefallen sind mit der Schlange. Dann gibt es eine wunderschöne Geschichte, Rote Rosen von Roy Black, Kapitel 4. Da habe ich jeden Beteiligten dazu noch mal gefragt. Wirklich aus jeder habe ich noch Hans Windisch, der mit meinem Vater früher in Jordanien im Gefängnis saß, unter anderem mit jetzt Siebenhühner. Den habe ich noch mal gefragt, wie war das mit der Roy Black-Geschichte. Dann natürlich den Gerd Röben, der die Hauptrolle in diesem Kapitel sozusagen spielt. Der musste mir das auch noch 10-mal erzählen. Meine Mutter habe ich natürlich 10-mal dazu befragt.
Und haben Sie auch das Buch Ihres Vaters konsultiert? Denn er hat das ja auch alles aufgeschrieben.
Aber das mit Roy Black hat er nicht erzählt.
Das hat er
nicht erzählt. Ja, ja, ich habe die Geschichten alle nochmal gelesen.
Ich denke nur, das mit dem Gefängnis, daran erinnere ich mich dunkel.
Das hat er geschrieben.
Wenn man diese beiden Erinnerungen vergleicht, die Lebenserinnerung Ihres Vaters und jetzt Ihre, dann hört sich manches lustig an, aber meine Vermutung ist, dass es nicht immer lustig war.
Nein, es gab natürlich auch viele Situationen, die einschneidend waren.
Auch überfordernd, habe ich das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, Sie spielen vielleicht auf die Berührung mit dem Tod hin. Also es gab diese, ich war als Kind, ist man ja so, man glaubt, die Eltern können niemals sterben. Wenn man so aufgewachsen wie ich, wenn man natürlich in anderen Ländern aufwächst, dann hat man noch andere Berührungspunkte mit dem Tod. In meinem Leben war es halt so, dass ich erst natürlich davon verschont geblieben bin, glücklicherweise. Und ja, dass ich natürlich meine Eltern für unsterblich hielt. Dann ist 1975 auf einer Reise der Kameramann erschossen worden und Michael Teichmann. Und das hat meine Welt natürlich dann komplett auseinandergenommen, weil ich das erste Mal, also erstmal kannte ich Michael natürlich sehr gut, weil wir bei denen zu Hause waren, er war bei uns zu Hause und ich konnte das überhaupt nicht verstehen, wie das sein kann. Und dann hat sich das auch alles verändert. Der Glaube an diese Unsterblichkeit hat sich dann verändert und dann ist es in das Entgegengesetzte gekippt, dass ich wirklich zum Beispiel in der Schule saß und ich meine, dass es täglich war. Wahrscheinlich war es nicht täglich, aber in meiner Erinnerung habe ich jeden Tag da einen Heulkrampf gekriegt und habe gesagt, ich weiß, dass mein Vater gerade erschossen wurde. Ich weiß es, ich spüre das. Ja, natürlich auch unangenehm, das Ganze. Also auch für die Klassenlehrerin.
Große Sorge um den Vater.
Ja, total.
Sie haben sich für unsere Sendung Musik gewünscht. Sie haben sich gewünscht die Klaviersonate in B-Dur von Franz Schubert. Burak Cebi spielt den dritten Satz.
Thank you.
Zu Gast bei NDR Kultur à la carte ist heute Kirsten Nehberg. Warum haben Sie sich dieses Stück von Schubert gewünscht?
Ich habe mir das Stück gewünscht, weil meine Mutter und ich im letzten Jahr in der Leitzhalle waren, wo er spielte. Das war ein Chopin-Abend. Und ich wollte, der Herr wohnt ja auch in Berlin unter anderem. Er ist türkisch, der wohnt irgendwie in der Türkei und aber auch in Berlin. Und ich wollte an diesen Abend erinnern. Also jetzt für meine Mutter ist das sozusagen gewesen und für die Person, die uns die Karten geschenkt hat.
Wenn man die Lebensgeschichte Ihres Vaters mit Ihrer vergleicht, und das bietet sich ja an, denn das Buch handelt zentral von dem Verhältnis von Ihnen zu Ihrem Vater. Also Sie erzählen nicht das ganze Leben, sondern eben speziell diese Beziehung. Ich weiß das aus eigener Erfahrung mit Kindern und Enkeln, dass Kinder es nicht mögen, wenn Erwachsene gegen Regeln verstoßen, die in der Gesellschaft beschlossen sind, sagen wir es mal so. Und das hat Ihr Vater ja, der ein ganz moralischer Mensch war und hohe Ideale verfolgt hat und das ja auch immer wieder bewiesen hat, so kleine Regeln, die haben für ihn eigentlich nicht gegolten, die waren für andere.
Ja, das ist richtig. Also er war so, wie er war und so, wie man ihn von den Reisen kennt, also wenn man das dann verfolgt hat, so war er zu Hause auch. Also er war authentisch, man kann das nicht anders sagen. Und es gab da eine Geschichte, die hat an der See gespielt, um es mal so zu sagen. Wir waren in einem Hotel und es gab da eine Differenz am Morgen beim Frühstücken. Und das war auch aus heutiger Sicht nicht okay, wie wir da behandelt worden sind. Und mein Vater ist dann jemand, wenn der meint, ihm ist Unrecht getan worden, dann sucht er den Ausgleich. Und dann hat er gesagt, so, Kirsten, du stellst dich jetzt mal hier hin. Ich stand in einem Flur, da gab es dann so ein kleines Aufenthaltsbereich, ne, mit Couch und Palmen und so einem Schuhputzautomaten. Er meinte, du guckst jetzt mal, dass keiner kommt. Und dann hat er sein Springmesser rausgeholt und hat dann die Ledersitze von unten aufgeritzt, die Rückenlehnen von hinten aufgeritzt, dann hat er die Palmen durchgeschnitten, die wieder aufeinandergestellt, dass sie nicht gleich umfallen. Dann hat er den Schuhputzautomaten da kaputt gemacht, er hat das Kabel durchgeschnitten, ja. So, aber natürlich wusste ich, dass das nicht okay ist. Aber andererseits, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, das hat ja auch so eine Normalität dann irgendwann im Sinne von, ja, der macht das halt einfach so, der löst das.
War der
je
zornig?
Nee, das war er überhaupt nicht, nee. Nee.
Aber in diesem Fall hatte man ihn so verärgert, dass er gedacht hat.
Ja, der fand das, es war auch nicht okay, wie das abgelaufen ist. Also selbst aus heutiger Sicht muss ich sagen, das ist irgendwie, da ist irgendwas schiefgelaufen. Muss man so reagieren? Nein, natürlich nicht. Aber weiß ich nicht, der war so, hat gesagt so, ne, mach ich jetzt hier so. Ist nicht fair. Wir sind natürlich direkt ausgezogen, hat er da gewirbelt.
Ja, da zuckt man schon so ein bisschen zusammen beim Lesen. Auch die Geschichte, wo er sie irgendwann anruft und sagt, sie sollten ein Boot verlegen, mit einem, obwohl er wusste, sie haben nicht den passenden Führerschein und auch nicht das passende Fahrzeug.
Ja, das war halt für ihn so gewisse Gesetze, die hat er umschifft. Und er hat gesagt, das gehört dazu, da musst du dir jetzt was einfallen lassen. Und da war ich aber schon so klug, es hat ja eine Weile gedauert, als Kind nimmt man das ja erstmal so an, bis man dann irgendwann mal denkt, so muss ich das eigentlich alles dann machen. Und da habe ich dann es nicht gemacht, weil ich dachte, nee, da riskiere ich jetzt einfach meinen Führerschein.
Und er hatte ja immer, das schreiben Sie denn auch, er hatte immer einen Plan B. Also er war jetzt nicht darauf angewiesen, dass Sie das so machen,
er hatte
wie er das
Plan
gesagt
B.
Und er hatte noch einen Reserveplan.
Er hatte nicht nur einen Plan B, er hatte auch immer noch einen Plan C. Und das hat lange gedauert, bis ich das gemerkt habe. Da habe ich auch eine Geschichte geschrieben, das Piktogramm. Da hat er mich auch in eine Situation theoretisch gebracht, wo ich mich dann auch dagegen entschied und dann aber auch gemerkt habe, am Ende des Kapitels. Ach ja, ich muss das ja gar nicht machen, weil er hat ja immer noch Plan B und Plan C. Aber ich sage Ihnen, das hat lange gedauert. Da war ich schon, da ist er nach Australien und hat da an diesem Rennen.
Ich glaube, Anfang 20 waren Sie da.
Ja, also so alt war ich noch nicht, aber ich war alt genug, man hätte es schon merken können. Ne? Aber es dauert ja manchmal bei Kindern ein bisschen länger, ehe die verstehen so, nee, du musst das gar nicht alles so machen, ne? Wie er das sagt.
Wir machen jetzt das, was Sie gesagt haben. Wir spielen jetzt Alain Grimaud mit der Arabesque Nummer 1 E-Dur von Claude Debussy.
Thank you.
Kirsten Nieberg ist zu Gast hier bei NDR Kultur à la carte mit ihrem Buch Glaub immer an das Unmögliche, Erinnerungen an ihren Vater Rüdiger Nieberg, den Abenteurer. Und sie sind ihm, glaube ich, mit einer Sache am allernächsten gerückt. Das war dieser Film über Tatanka Nara und die Toten im Dschungel. Das ist schon etwas gewesen, wo ich gedacht habe, Hut ab, beweist sie auch die gleiche Furchtlosigkeit, die ihren Vater ausgezeichnet hat, und den Wunsch nach Wahrheitssuche. Denn dieser Tatanka Nara, das weiß man inzwischen, war ein Lügner, Betrüger und allerhöchstwahrscheinlich Mörder, der die Leute umgebracht hat, die ihm auf die Schliche gekommen sind. Da gibt es wenig Möglichkeiten, sich das nicht so zusammenzureimen, was da passiert ist. Ihr Vater, das erzählen Sie ja, ist angerufen worden vom Bundeskriminalamt und befragt worden nach Tatanka Nara, ob er sich vorstellen könnte, dass der einen Mord begangen hat. Und da hat ihr Vater zunächst gesagt, nee, das glaubt er eigentlich nicht, war denn aber wirklich neugierig geworden und hat versucht, ihn zu finden. Und zwar im Amazonasgebiet, im Dschungel.
Ja, also das war ein bisschen komplexer. Also es war zufälligerweise ist es so gewesen, dass mein Vater in Brasilien war, in Barcelos, und zufälligerweise bei der Familie von Tatanka Nara geschlafen hat. Das war, ja, also es war schon natürlich klar, er hatte von Tatanka Nara gehört, weil er auch ein Reiseführer ist, Touristen rumführt und vor allem sehr, also so einer von ungewöhnlichem Abstamm, nämlich unter anderem von Außerirdischen, das muss man mal dazu sagen. Somit hielt mein Vater ihn für einen Spinner, aber er hat auch die Möglichkeit wahrgenommen, bei der Familie von Tatanka Nara zu schlafen. Die hatten ein kleines, bescheidenes Hotel, das einzige Hotel in Barcelos. Mein Vater hätte auch woanders schlafen können, auf dem Boot, beim Kumpel, aber er hat gedacht, Mensch, das ist hier so gemütlich, ich schlafe hier. Tatanka war in dem Moment nicht da und mein Vater hat sich die Literatur bei ihm im Zimmer angeguckt und hat schon gesehen, da stand ganz viel Däniken und einfach so außerirdische Bücher, die über Außerirdische erzählten. Somit hatte mein Vater natürlich seine Meinung dazu. Zu dem Ganzen hat gedacht, ja okay, da aus diesen Büchern zieht er dann sein Wissen.
Und aber er hatte ja auch behauptet, er würde von einem Stamm da aus dem Amazonas, da würde er dazugehören und seine Mutter sollte eine Nonne gewesen sein. Ja, es war die aberwitzigsten Lügen hat dieser Mann verbreitet.
Ja, und er hat vor allem, hat er seine Geschichten auch ständig angeglichen. Ne? Also der hat wirklich irgendwie jetzt das erzählt, eine Stunde später hat er was anderes erzählt. Und mein Vater hat, der hat ja sehr viel Tagebuch geschrieben, der hat sich alles notiert. Also und zwar aus dem Grunde, nicht weil er ihm geglaubt hat. Er hat gedacht, okay, die Storys, die Tatanka hier jetzt jeden Abend erzählt, weil Tatanka kam ja dann, die sind vielleicht interessant für einen Thriller. So, ne? Und mein Vater wollte immer mal einen Thriller schreiben und hat sich deshalb alles notiert, um gegebenenfalls eine Inspiration zu haben. Das war der Grund, warum er überhaupt diese ganzen Notizen hatte. Und dann, als er wieder in Deutschland war, hatte er in einem Buch erwähnt, dass er Tatanka Nara für einen Spinner hält, dass man nicht mit dem unbedingt reisen sollte, um zu diesem, wie er erzählte, unterirdisch lebenden Volk geführt zu werden.
Da sollten auch Goldschätze sein.
Ja, und sonst die was. Wände waren voller Gold. Also er ist sehr ein sehr guter Storyteller, der Tatanka Nara. Und jedenfalls war es dann so, dass das BKA aufgrund dieser Seiten in dem Buch, also es war ja jetzt kein großes Kapitel, was er ihm gewidmet hat, aber er hat das eben kurz erwähnt. Daraufhin hat das BKA sich bei ihm gemeldet und hat gesagt, sie kennen einen Tatanka Nara. Und er, ja, wenn Sie mein Buch gelesen haben, dann wissen Sie das. Und dann haben die gesagt, ja, wir würden Ihnen gerne eine Frage stellen und dass Sie bitte direkt antworten, ohne zu überlegen. Und dann haben die gesagt, können Sie sich vorstellen, dass Tatanka Nara einen Mord begangen hat? Und dann hat mein Vater gesagt, nee, das ist ein Spinner, aber kein Mörder. So, und dann sind die gekommen und haben erzählt, was sie wissen. Und dann sah die Sache natürlich ganz anders aus. Aber wie das in Deutschland so ist bei den Behörden, dem BKA waren die Hände gebundener, als sie meinem Vater waren. Die sind da nicht sehr weit gekommen und mein Vater.
Also es waren inzwischen Touristen ermordet worden und oder wurden vermisst.
Naja, es war noch ein bisschen gezielter. Eine Schweizer Reisegruppe war am Rio Negro gewesen und hat ein Skelett gesehen, was also nur noch ein Skelett war, aber es gab noch die Turnschuhe, Adidas-Turnschuhe, und es gab noch ein Schweizer Barett, was nicht aufgegessen war, ne? Was einfach noch erhalten war. Und die haben sich das angeguckt und haben gesehen, Mensch, das ist ja Schweiz. Dann mit dem Label da drin, das ist doch die Schweiz. Könnte das ein Schweizer sein, gegebenenfalls, der hier liegt? Und gegebenenfalls vermissen Menschen diesen Mann. Und wie der Zufall es wollte, war das ein Schweizer Zahnarzt-Ehepaar, die diese Leiche gesehen haben, das Skelett. Schweizer Zahnarzt-Ehepaar hat sich das Gebiss genommen, hat das untersucht, hat sich alles notiert mit diesem, wie die Zahnärzte das immer machen, mit oben 4, rechts E oder was sie da immer sagen. Und dann haben die das Gebiss mit nach Europa geschmuggelt, mit in die Schweiz, und haben aufgrund des Gebisses die vermisste Person gefunden und haben
herausgefunden, wer das war.
Die haben herausgefunden, wer als letztes mit dieser Person zusammen war, mit dem Vermissten. Und vor allem fiel auch eine Pistolenkugel aus dem Schädel, ne? Und da haben die Einheimischen gesagt, es gibt nur eine Person, die diese Kugel, also die eine Waffe bei sich trägt mit dieser Kugel, und somit, und das war Tatunkanara, und dann hat er eben angefangen, sich mit noch den Lehrern zu treffen von Tatunkanara, weil man muss dazu sagen, wie sich herausstellte, er ist gar kein Außerirdischer, sondern er ist ganz klar ein Deutscher, Hansi Richard Günther Haug. Und ja, und dann hat mein Vater eben seine Historie recherchiert und hat sich da auf seine Spuren begeben.
Und Sie haben das auch getan mit einem Filmteam zusammen. Wer hatte da die Regie? Wer hatte die Idee, das in dieser Weise zu verfolgen? Mhm. Die Geschichte von Tatunkanara?
Das war Dina Dada. Die war diejenige, die gesagt hat, ich möchte das nochmal aufleben in Form von einer True-Crime-Dokumentation, die auch noch bis Mitte Juni zu sehen ist in der ARD-Mediathek. Und die hat gesagt, Mensch, vielleicht habe ich auch Lust dazu, das zu machen. Und so kamen wir dann zusammen. Es hat ein bisschen gedauert, weil ich erst es nicht machen wollte, weil ich habe so gedacht, Mensch, ich weiß, dass der Tatunkanara nach wie vor sehr gefährlich ist. Ich weiß, dass sein Sohn sehr gefährlich ist. Dass die natürlich
vor auch die Natur ist gefährlich, wenn man dahin fährt, oder?
Ja, das stimmt.
Empfinden Sie das nicht so?
Ja, das mag vielleicht so sein, aber ich glaube, durch meinen Vater bin ich so geprägt, dass ich das auf eine Art einschätzen kann, dass ich da jetzt sicher gefühlt hat. Und wir hatten natürlich auch einen Führer, so einen Guide dabei, ne? Der
sogar Deutsch sprach.
Der nicht nur Deutsch spricht, der spricht irgendwie gefühlt jede Sprache.
Er hat gesagt, er spricht Amazonasdeutsch.
Er spricht Amazonasdeutsch und spricht irgendwie noch 1000 andere Sprachen. Das ist irgendwie so ein wandelndes Lexikon. Wir haben immer gesagt, was ist die Alster zum Beispiel? Wir haben ihn immer alles gefragt und er wusste alles.
An dieser Stelle passt, glaube ich, sehr gut Ihr nächster Musikwunsch. Sie haben sich gewünscht die Symphonie Klassik von Sergei Prokofjew. Wir hören das New York Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Leonard Bernstein mit dem ersten Satz. Thank you.
Sie hören NDR Kultur à la carte heute mit Kirsten Nehberg und wir sprechen über ihr Buch, das Sie geschrieben haben, Glaub immer an das Unmögliche. Da ist ein Bild vorne drauf, Sie und Ihr Vater. Wir müssen das an dieser Stelle einmal kurz erwähnen. Sie stammen aus der ersten Ehe von Rüdiger Nehberg. Er hat später ja nochmal geheiratet. Es gibt noch eine weitere Familie.
Ich möchte dazu sagen, meine Eltern waren 42 Jahre verheiratet. Das wird immer so ein bisschen vergessen. Aber meine Eltern waren schon sehr lange verheiratet. Und 42 Jahre ist ja auch eine stolze Zeit.
Vor allen Dingen, wenn man als Konditorfrau aushält, dass der Vater ihrer Kinder, dass der Ehemann solche Reisen unternimmt. Die muss schon auch eine starke Ehefrau gewesen sein, Ihre Mutter.
Ja, meine Mutter, die auch hier um die Ecke wohnt vom NDR, ist natürlich meinem Vater so begegnet, dass er ist ja immer gereist, ne? Und sie kannte ihn nicht anders. Er hatte von Anfang an die Schlangen und sie haben ja auch die Hochzeitsreise dann ja durch Gefängnisse gemacht, in denen mein Vater denn auch schon mal war.
Auch bizarr.
Ja, nicht in Deutschland. Und die kannte den halt nicht anders. Ne? Und es war ja auch sehr spannend dann mit ihm. Also er kann auf jeden Fall, wenn er jemanden mag, also in diesem Fall ja liebt, dann glaube ich, ist er da doch sehr kreativ, das auch zu zeigen. Auch so, wenn man sich jetzt so meine Geschenke anguckt, die ich bekommen habe, im Sinne von eben zu ABBA fahren und Wünsche erfüllen. Oder es gab auch eine Zeit, da wollte ich ja unbedingt ins Internat, weil ich dachte, das ist alles wie bei Hani und Nani, bis ich dann eines Besseren belehrt wurde. Aber er ist schon jemand, der dann sehr auf jemanden eingeht. Ne? Also er versucht, die Wünsche von Menschen, die ihm nahestehen, möglich zu machen.
Das haben Sie wunderbar eingefangen in Ihrem Buch. Und das schließt auch mit einem Kapitel, das ganz besonders rührend ist. Das ist die Fangeschichte. Wie geht die?
Ja, also ich muss dazu sagen, dass diese Geschichte ist meine Lieblingsgeschichte. Kapitel 22, Abenteuerleben, eine Fangeschichte. Der Grund ist einmal, dass das Leben einfach so viel oder das Universum hat so viele Möglichkeiten, einem Geschenke zu geben und das Leben interessant zu machen. Und ich habe so oft, sind Menschen auf mich zugekommen und haben mir Begegnung mit meinem Vater erzählt, ne? Und gerade nach dieser Totunkanara-Dokumentation habe ich nochmal sehr, sehr viel E-Mails bekommen, aber auch wirklich handgeschriebene Briefe, wo Menschen einfach mir mitgeteilt haben, ja, ich verbinde mit deinem Vater das und das und da bin ich dem begegnet und so. Und dann dachte ich mir, als ich dann mich dazu entschied, das Buch zu schreiben, habe ich gedacht, ja, ich müsste eigentlich eine Fangeschichte, also ich sage das jetzt respektvoll, weil man sieht in dem Buch, ich bin ja aber Fan, also ich habe ein Herz für Menschen, die jemanden als Inspiration sehen. Und ich wusste halt, ich möchte eine Fangeschichte reinhaben, aber ich wusste nicht welche. Und dann ist eine Geschichte auf mich zugekommen, die verbirgt ist. Es gibt Fotos da drin. Also die ist 100% verbirgt. Wenn man das liest, sieht man dann auch warum. Wo wirklich etwas so Unglaubliches passiert ist, wo ich gesehen habe, ja, das Universum vergisst nie den Wunsch, den man als Kind hatte. Und man kriegt vielleicht nicht alles an einem Tag. Aber das will man ja auch gar nicht. Man will ja, dass das Leben spannend bleibt. Und für die Anita Vetter in diesem Buch, die Protagonistin, hat sich so häppchenweise etwas sehr Schönes in Bezug auf meinen Vater erfüllt. Und ich liebe diese Geschichte und ich finde, sie zeigt eigentlich die ganze Substanz des Buches.
Die Fangeschichte zum Schluss. Ja. Wir wollen sie jetzt nicht verraten.
Nein, aber es ist ein Wunder, was da passiert ist, finde ich. Also es ist magisch.
Man muss das nachlesen. Und als ich das Buch zu Ende gelesen habe, habe ich gedacht, Kirsten Nehberg, Sie sind mit einer Glückshaube zur Welt gekommen und verbreiten das auch, tragen das auch zu anderen und vermitteln das, wie viel Glück sie hatten in ihrem Leben, dass sie auch Gefahren widerstanden haben, brenzlige Situationen überlebt haben und immer so zuversichtlich in die Zukunft gucken. Das strahlen sie aus und das strahlt auch ihr Buch aus, dass wir vielleicht auch mit ihnen lernen können, an das Unmögliche zu glauben und die eigenen Träume immer weiter zu verfolgen, die man, wie Sie sagen, als Kind mal hatte. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, dass ich bei Ihnen im Gespräch sein durfte.
Das Buch von Kirsten Nehberg ist im Knauer Verlag erschienen und hat den jetzt schon mehrfach erwähnten Titel Glaub immer an das Unmögliche. Ich muss jetzt leider glauben an das Ende dieser Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.